Guten Morgen, liebe Gemeinde. Erst einmal, ihr habt ein tolles Lobpreisteam. Alt und jung, wirklich, Gott ist gegenwärtig. Macht solch eine Freude. Und ich denke, unser großer Gott hat Spaß an ausgefallenen Sachen. Vielen Dank. Also ich darf mich selber erst mal kurz vorstellen. Ich komme aus Friedrichshafen, aus Davids Heimatgemeinde. Und mir liegt wirklich Schulung am Herzen. Dass die Menschen Gottes Wort hören und verstehen, dass da Herzen bewegt werden. Also Jüngerschaftsschulung, biblische Grundkurse, das ist mein Thema. Und ich freue mich herzlich, dass ich hier eingeladen bin zum Predigen. Ich darf noch kurz erwähnen, ich habe mich auch gefreut, hier Julias Mutter zu treffen, denn ich war vor kurzem, Ende Februar, März, war ich mit einem Team, wir waren vier Frauen, in Kolumbien und haben unsere weltwärts jungen Leute besucht. Eine Rundreise im Land gemacht, waren in den verschiedenen Stationen und haben uns auch sehr an eurer Julia gefreut. Ein feines Mädchen, die einen guten Job macht. Und ihr Lieben, ich sag euch, es ist eine gewaltige Herausforderung für die jungen Leute. Die kommen in Verhältnisse, die sind nicht zu vergleichen mit hier. Manche kommen in religiöse Bereiche hinein, wo sie erschrocken feststellen, hoppla, ich werde ja hier wie ein Missionar behandelt. Und kriegen strikte Richtlinien auch, wie sie sich zu verhalten haben. Und als wir bei Julia in Cartagena waren, wir haben dort eine Nacht übernachtet in diesem Haus, so eine Art Shelter. Da hatten wir die Überraschung, dass irgendwo in der Stadt eine Wasserleitung geplatzt war. Das heißt, von einem Moment auf den anderen gibt's kein Wasser mehr. Und die Sache wird dort ganz einfach geregelt. Da liegt auf dem Klo ein Zettel, bitte nicht mehr benutzen. Und auf Zähne putzen, ja, da muss man entweder verzichten oder man läuft in die Stadt in den nächsten Laden und besorgt sich Mineralwasser. Also Kolumbien ist schon ein spezielles Land. Mir hat's viel Spaß gemacht. Also wir waren von extremen Höhenregionen, Bogota über 2000 Meter bis an der Karibikküste. Wir haben sehr, sehr viel erlebt. Wir sind so auf eigene Kosten unterwegs gewesen, 2 Wochen. Ich empfand es als ein großes Geschenk und vor allem ein großes Geschenk, die jungen Leute kennenzulernen. Das wollte ich euch erzählt haben, denn man ist ja schon interessiert, wenn man so weiß, da ist ein eigenes Gemeindemitglied unterwegs. Es ist eine gute Sache und ich denke, sie kommen mit einer Veränderung zurück, die ihr Leben sehr beeinflussen wird. Ja. Ja. Das zu meiner Person. Und dann habe ich das nächste Thema. Ich denke, einige von euch waren hier am Freitagabend. Ja, waren doch einige dabei. Wer war nicht dabei? Frage ich mal so rum. Oho, ja. Es war ein Abend. Ich durfte dabei sein. Johannes Wart. Also es hat mir viel Spaß gemacht. Er nennt sich einen Erfolgstrainer. Und das Thema war 7 Schritte zum Erfolg. Er brachte immer so 3er-Pakete. Und ich möchte sagen, der Abend war ein 3er-Paket von viel Lachen, von richtig schöner Freude im Herzen und auch von Tiefgang. Hat viel, viel Spaß gemacht. Da sind so viele Einzelheiten, wo ich dankbar dachte, ja, es ist gut, wenn es Menschen gibt, die auf eine Art das Evangelium bringen können, dass es niemand überfordert. Sondern dass es verständlich ist und logisch und jedem einleuchtet, es tut gut, nach Gottes Ordnungen und Prinzipien zu leben. Und das Thema Erfolg hat mich also sehr, sehr beschäftigt. Erfolg in der Welt heißt, ihr kennt die Werbung, mein Auto, mein Pferd oder mein Haus. Das ist Erfolg in der Welt. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, wie sieht Erfolg bei Gott aus? Und da bin ich im Alten Testament fündig geworden. Erfolg kommt im Alten Testament, wie so vieles, was Gott geplant hat für uns, schon im 1. Buch Mose vor. Ich habe hier eine Übersetzung bekommen von der Daniela. da wird es ein bisschen anders formuliert. Wir lesen in 1. Mose 37 die Verse 3 und 4. Israel, damit ist Jakob gemeint, der von Gott den neuen Namen bekommen hatte. Israel aber hatte Josef, seinen Sohn, lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und er machte ihm einen bunten Rock, so richtig schickes Outfit. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Ich denke, das ist ein Thema, das es immer wieder in Familien gibt. Manche Kinder werden bevorzugt, manche Eltern sind unklug, manche wollen klug sein, aber die Kinder merken trotzdem, dass Unterschiede gemacht werden. Es kommt immer vor. Es ist eine uralte Menschheitsgeschichte. Und jetzt passiert Folgendes. Ihr kennt die Josefsgeschichte. Zuerst wollen sie ihn umbringen. Dann entscheiden sie sich, also die Brüder, ihren Bruder an eine Karawane zu verkaufen. Er wird verkauft. Ich möchte da dann weitergehen. Wir finden Josef wieder in Ägypten auf dem Sklavenmarkt. Und jetzt müssen wir uns das bildhaft vorstellen. Vorher der privilegierte Sohn mit einem ganz besonderen Rock, besonderem Kleid, schicken Anzug. Und jetzt steht da ein junger Mann auf dem Sklavenmarkt. Der ist nackt, Sklaven werden nackt verkauft. Der ist durch die Wüste gewandert, dem sind die Lippen aufgesprungen, dem sind die Füße womöglich blutend. Und er wird dort geprüft und angeschaut wie ein Pferd, wie ein Tier. Sind die Zähne in Ordnung? Wie alt ist er? Wie jung ist er? Hat er Fähigkeiten? Nö, eigentlich keine besonderen Fähigkeiten. Er war ja der Lieblingssohn, der immer nur so ein bisschen auf seine Brüder achtete und sie auch verpetzte, muss man dazu sagen. Also ein junger Mann, der wahrscheinlich am Ende seiner Kräfte war, der nichts vorzuweisen hatte. Und er wird verkauft und kommt in Potiphars Haus. Potiphars Haus ist das Haus eines reichen, einflussreichen Mannes. Und da lesen wir in 1. Mose 37, Vers 36, das ist hier, aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharao Kämmerer und Obersten der Leibwache. Da ist überhaupt nichts Positives mehr. Er kommt als der letzte Sklave im Hause an. Und jetzt haben wir in der Bibel eine ganz interessante Sache. Nach diesem Kapitel gibt's einen Einschnitt und dann kommt ein Kapitel, wo es eigentlich nur um sexuelle Unmoral geht. Die Geschichte von Juda und Tamar. Und man denkt ja, was hat dieses Kapitel da zu suchen? Die Geschichte wird einfach unterbrochen. Aber es gibt einen Grund. Denn es geht dann weiter. Da will ich mal gerade schauen, welches die nächste Bibelstelle ist. Das ist die Bibelstelle in Kapitel 39. Also ein Kapitel wird übersprungen. Der Vers 2. Und da steht, und der Herr war mit Josef, so dass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Es wird auch in anderen Übersetzungen geschrieben, der Erfolg hatte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Haus. Also, Josef, ein Sklave, entblößt von allem. Und in dem Moment spricht Gott hinein und sagt, ihm glückt alles. Er ist erfolgreich. Und für mich ist das ein Bild. Um bei Gott erfolgreich zu sein, müssen wir manchmal alles Alte hinter uns lassen. Die alten Strukturen. Das Alte, was wir gewöhnt waren. Und diesen Burschen, der Sklave war, dem nichts zu eigen gehörte, der wird von Gott erfolgreich genannt. Ihm glückt alles. Der Josef hatte kein Geld, keine Freizeit, keine Freiheit und, wie sagt man heute, no fun. Der hat gearbeitet, von früh bis spät. Und Gott ließ ihm alles glücken. Die Geschichte ist so interessant. Also der Potiphar, der ja ein Heide ist und der viele und sicher auch tüchtige Sklaven hatte, der erkennt, mit diesem Mann ist etwas ganz anders. Wisst ihr, und wenn ein Heide erkennt, mit diesem Menschen ist Gott, Gott ist mit ihm, er lässt's ihm gelingen. Da sind die Gurken größer und die Getreidesäcke sind voller. Da gibt es keinen Streit mehr unter den Sklaven. Da ist im Herbst, da ist Ernte da, da ist die Fülle da. Im heutigen würden wir sagen, es ist gut gewirtschaftet, es ist Ersparnis im Hause, es ist Geld da, gute Versorgung. Und wenn das so überwältigend ist, dann schreibt die Bibel, Gott ließ es ihm glücken. Und das Schöne und Entspannende ist, wir müssen es nicht selber machen. Der Josef hat es auch nicht selbst gemacht, sondern Gott ließ es ihm glücken. Und ich denke, manchmal ist es echt ein Segen, wenn wir an das Ende unserer eigenen Fahnenstange kommen. Dass wir sagen müssen, Herr, wenn du es nicht machst, ich weiß nicht weiter. Hilf mir. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Unsere Gefahr ist eigentlich do it yourself. Wir sind eine do it yourself Gesellschaft. Und dann krempeln wir die Ärmel hoch und sagen, ich schaff's schon irgendwie. Und dann schaffen wir es mit letzter Kraft. Und es ist auch ganz ordentlich. Aber da ist nicht dieses Gott lässt es gelingen, Gott lässt es glücken. Da ist nicht diese Leichtigkeit. Und ich denke, der Josef, der hat's nicht nur leicht gehabt. Der hat auch lange Arbeitstage gehabt. Aber was er hatte, ist Weisheit von Gott, weil er inzwischen wusste, auf Menschen brauche ich mich nicht verlassen. Seine Brüder, denen er ja eigentlich nichts Arges getan hatte, die haben ihn verraten und verkauft. Die Familie hat ihn ausgestoßen. Das, was er hatte, das hat ihn wie weggedrängt und dann stand er alleine da. Und ich denke, ob jung oder alt, wir stehen alle irgendwann mal alleine da und haben das Gefühl, ich bin ganz verlassen. Vielleicht in der Ehe. Mein Mann versteht mich nicht mehr. Mein Chef ist so komisch. Oder meine Frau, die verändert sich so, ich komme nicht mehr klar. Da bin ich jetzt ganz alleine und ich werde nicht mehr fertig. Dieses Alleine sein. Und dann ist die Frage, worauf wir uns ausrichten. Wenn wir alleine dastehen. Haben wir Selbstmitleid? Oder schaffen wir es, uns auszurichten? Denn es muss uns klar sein, er war ein Hirtenjunge, dieser Josef, im Lande, also im Land Kanaan damals. Der hatte überhaupt keine Ahnung, wie ägyptisches Leben lief. Wisst ihr, Ägypten war damals ein hochzivilisiertes Land mit komplizierten Regeln, der Wasserversorgung, der Getreidewirtschaft, alles war perfekt geregelt. Und da kommt so ein Hirtenjunge vom Land an. Da braucht es göttliche Weisheit. Die Situation ist so außerhalb dessen, was er konnte und wusste und jemals gesehen hatte. Und da ist das schöne Wort, er wurde, so dass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und dieses Werden, ihr Lieben, das geht nicht über Nacht. Dieses Werden ist ein jahrelanger Prozess. Da stecken Jahre dahinter, die er im Haus des Potiphar war. Wir vergessen es immer. Wenn wir in schwierigen Situationen sind, da beten wir und dann haben wir also 4 Wochen gebetet und haben ein paar Monate gebetet und es geschieht halt noch nichts und wir sind so ungeduldig. Er wurde ein erfolgreicher Mann. So wie wir von Jesus lesen, er hat Geduld gelernt. Er hat gelernt. Jesus ist gewachsen. Als er Kind war, als er Lehrling war bei seinem Vater, als er mitgearbeitet hat, er hat gelernt. Und so wurde Josef. Und so gilt das für junge und alte Leute gleich. Es ist immer, wir starten jeden Tag, der ein Tag der Gnade ist, starten wir wieder neu. Und wir haben die Chance zu werden in dem, was Gott für uns vorhat und uns gern geben will. Und so ist dem Josef ergangen. Und jetzt ist die Frage, was war eigentlich für den Erfolg Josefs verantwortlich? Und da bringe ich wieder drei Punkte. Mir hat der Abend ja so Spaß gemacht, der Freitagabend. Und da hatte dieser Johannes Wart hier eine Zielscheibe aufgestellt, hatte einen ganz tollen sportlichen Bogen und hat also mit Pfeilen geschossen. Und wer jemals schon mal Pfeilschießen geübt hat, das ist ein hochkonzentrierter Sport. Mit Ausrichtung, mit Anspannung, mit höchster Konzentration. Und wo es um eine Abstimmung der Bewegungen geht, es geht darum, das Rechte im richtigen Augenblick zu tun. Also, hier stand dieser Johannes und spannte seinen Bogen. Und da möchte ich so sagen, da geht es um die Haltung, die Stellung, also auch Abstand und das Ziel. Auch drei Punkte. Positionierung, Haltung und Ziel. Also, an dem Abend wollte er eine Kerze ausschießen. Und ich saß da so, hab mich gefreut, hatte meinen Spaß und dachte, na ja, ich würde die Kerze ganz gern brennen lassen. Licht ist immer schön. Und insofern habe ich die Geschichte gleich wieder umgeschrieben. Gell? Ich wollte die Kerze ganz gern brennen lassen. Und er schoss zu hoch so ein bisschen und dann schoss er haarscharf quasi über die Flamme hinweg und es hätte fast gereicht. Und jetzt kommt das Faszinierende. Dann kam der dritte Pfeil und wow, ich war ganz begeistert. Die Kerze brannte und der dritte Pfeil, der steckte fast wie im zweiten Pfeil drin. Und dann dachte ich, ja. Wenn ich mir jetzt als Ziel nicht die Zielscheibe vorstelle, sondern als Ziel für mich ist Jesus, dann möchte ich quasi mit meinem Pfeil direkt da hineinschießen in das Zentrum, in Jesus. Wisst ihr, eins sein mit diesem Ziel. Insofern sitzt man dabei, lacht mit und es gehen wieder ganz andere Gedanken einem im Kopf herum. Vielleicht geht euch das auch manchmal so. Und ich denke, genau dieses Ziel, dieses präzise Ziel, Jesus, Jesus allein, ist wichtig. Alles andere drumherum, da hat man auch ganz nett geschossen und immerhin auch so in die Kreise getroffen. Aber das ist es nicht. Wir brauchen dieses Ziel, welches Jesus ist. Denn jetzt passiert in der Josefsgeschichte das Gleiche, was dieses Kapitel, was dazwischen geschoben war, von den sexuellen Versuchungen uns erzählte. Und da erzählte dieses Kapitel, das ist Kapitel 38, von den sexuellen Versuchungen des Judas und dann auch dieser Zeugung mit der Tamar, wo er mit seiner eigenen Schwiegertochter also Kinder zeugte. Der Judas ist also in der Versuchung gefallen. Er ist schon vorher gefallen, indem er sich kanaanitische Frauen genommen hatte. Und jetzt wird uns klar, wir sind an einem ganz entscheidenden Punkt bei Josef. Josef hat Erfolg im Haus des Potiphars. Er wird wieder wer? Und dann kommt die Versuchung. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Glaubt nie, dass ihr euren Weg gehen könnt. Und nicht jeder von uns würde an seiner Schwachstelle irgendwo mal getroffen. Es sind nicht immer sexuelle Versuchungen für andere, für alle. Jeder hat seine eigenen Schwachstellen. Und da haben wir die Geschichte, dass Potiphars Frau ihn verführen will. Mit List und Tücke. Ja, Versuchung ist da. Und da kommt ein wunderbarer Satz. Also, er hat mir immer gut gefallen. Der hat mich schon fasziniert, als ich die Geschichte noch gar nicht verstanden habe. Da sagt Josef zu dieser Verführerin: Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Er hat nicht auf seinen Herrn, den Potiphar, geguckt. Hätte er ja auch sagen können. Das kann ich meinem Herrn nicht antun. Der ist so nett zu mir. Nie und nimmer. Nein. Josef hatte den Blick eine Etage höher. Josefs Blick war auf Gott. Das kann ich meinem Gott nicht antun, dass ich Ehebruch betreibe. Das kann ich meinem Gott nicht antun, dass ich betrüge. Das kann ich meinem Gott nicht antun. Da ist so ein fundamentaler Unterschied. Und wir alle wachsen heran und schauen eigentlich auf Menschen. Wir hätten gern Liebe von Menschen, wir hätten gern Annahme von Menschen, wir schauen auf Menschen. Wir möchten bestätigt werden. Hey, hier bin ich, ich brauche Liebe, ich bin verletzt. Wer liebt mich denn? Schon die kleinen Mädchen fangen an zu flirten. Ich habe so eine Süße im Haus. Die ist 4 Jahre alt, da braucht nur ein netter Mann auftauchen. Und die Augen, die klimpern und die läuft ihm hinterher. Es ist uns hineingegeben, wir möchten Bestätigung. Wir möchten Annahme und Liebe. Und Josef sagt, wie könnte ich das meinem Gott antun? Wisst ihr, dieser Mann, der hatte noch nicht die 10 Gebote, der hatte keine Bibelschule hinter sich, der hat als Hirte gearbeitet. Ich denke, der Vater hat immer mal wieder ein Tier geschlachtet und Gott Dank gebracht, aber da war keine religiöse Schulung. Und dennoch, er war auf Gott ausgerichtet. Und das möchte ich uns allen ans Herz legen. Wir haben es alle in uns, diese tiefe Sehnsucht nach dieser Ewigkeit, nach diesem Übernatürlichen, nach diesem Leben aus der Fülle nach Gott. Lasst uns immer wieder den Blick erheben in die Höhe, auf Gott. Herr, das kann ich dir nicht antun. Ich habe es zum ersten Mal kapiert, als ich ein Fischle auf dem Auto hatte. Und ich fahre manchmal ganz gern flott. Und dann fing ich mich an zu schämen. Wow, saß ich da in meinem Auto, hatte jemand mal noch kurz überholt und tschipp wieder rein und dachte, oh Herr, und dann Fisch hinten drauf, vergib mir. Es fällt ja auf dich zurück, wenn ich mit einem Fisch frech durch die Gegend fahre. Es fällt auf ihn zurück. Und da habe ich langsam kapiert, dass ein Unterschied ist, ob ich mal flott durch die Gegend flitze vor Menschen und dann noch winke zur Entschuldigung, oder ob ich meinen Gott betrübe. Merkt ihr diesen feinen Unterschied? Ja, und Josef hat richtig gehandelt. Und jetzt kommt der Knackpunkt: Richtiges Handeln bringt nicht immer Erfolg. Wir können genau das Richtige tun, mit Herzblut die richtige Entscheidung treffen. Und wir haben keinen Erfolg und liegen auf der Nase. Und das ist die Herausforderung in unserem Christenleben. Für jeden. Wir haben es eigentlich richtig gemacht und werden nicht anerkannt. Bei Josef ist die ganze Geschichte, auch das, was so jetzt noch kommt, wirklich gemäß diesem Lied, das ist uralt, von nun an ging's bergab. Er fing als Lieblingssohn an, landete als Sklave in einem schönen Haus. Jetzt landet er als Gefangener im Gefängnis. Und wenn die römischen Gefängnisse schon schlimm waren, die ägyptischen waren katastrophal. Ich sage euch, also in Schmutz und Schlamm und Dreck zu legen, es war wirklich, es ging bergab. Wir können es uns kaum vorstellen, was das bedeutet, in der damaligen Zeit in Gefängnissen zu liegen. Und auch da hat er die Entscheidung getroffen, ich will auf Gott schauen, ich will nicht bitter werden, ich will auf ihn hören und in Weisheit das Richtige tun. Und auch da gibt Gott ihm Gunst und Gnade und Erfolg. Und das ist etwas, wo wir uns schon fragen können, warum gibt Gott dann auch in den unmöglichen Situationen Gnade? Und es ist immer das gleiche Rezept. Dieser Mann schaute auf Gott und hat für die Menschen um ihn herum das Richtige getan. Er hat richtig gedient, richtig die Arbeit gemacht, mit ganzem Herzen. Es ist nicht dieses lustlose, ich habe keinen Bock, jetzt bin ich schon hier und es ist eh am Ende. Und wir brauchen dieses Wort der Ermutigung immer wieder, wenn wir am Ende sind. Hey, es lohnt sich. Richte dich neu aus auf Gott. Richte dich aus. Tu für die Menschen um dich herum das, was du tun kannst, nach Gottes Willen, in Gottes Weisheit. Wir brauchen uns kein Bein ausreißen für den Nächsten. Wir sollen ihn nur so lieben wie uns selbst. Und Josef hat es gemacht. Und deswegen ist seine Geschichte die erste wirkliche Erfolgsgeschichte im Alten Testament. Eine absolute Erfolgsgeschichte. Und ich möchte jetzt von Josefs Geschichte, ihr kennt ja auch das Ende, gell, dass er zu großem Reichtum kam und zu großer Macht. Also ich möchte euch nicht ans Herz legen, dass ihr die rechte Hand von der Angela Merkel werden sollt, gell. So ist das nicht gemeint. Den zweiten Platz oder dritten Platz im Staate. Aber in eurer Situation, in euren Dingen, richtet euch auf Gott aus und tut das Gute, das Mögliche für die Firma, für eure Umgebung, für die Familie, nach Gottes Weisheit. So, und nach dieser Geschichte im Alten Testament möchte ich jetzt aufs Heute kommen. Auch heute brauchen wir diese Weisheit von Gott und immer wieder neu diese Positionierung, was ist mein Ziel? Und jetzt möchte ich euch nochmal an die Zielscheibe erinnern. Ich habe lange Jahre meines Christseins mich in den Kreisen bewegt. Die sind ja manchmal auch farbig, gell? Da im roten Kreis, im blauen Kreis, weißen Kreis. Da sind gute christliche Bücher, da ist dies, da ist jenes. Ich habe in der Schrift geforscht, Bibelstellen verglichen. Es ist alles gut und es ist mir ein guter Nährboden. Aber lass dieses Zentrum nicht aus den Augen. Diesen Punkt, das ist ein schwarzer Punkt, gell? Aber für uns ist dieses Zentrum absolut Jesus Christus. Lass das nicht aus den Augen. Über allem Guten, was ihr tut, über allen Büchern, über allen guten Seminaren, es ist Christus, werdet eins mit Christus. Und die Herausforderungen heute, die sind sehr, sehr groß. Ich weiß es. Es kann jedem passieren, dass er über Nacht seinen Job verloren hat. Die Firma wird umbenannt, die ist verkauft. Es wird wegrationalisiert. Wie der Josef. Über Nacht ist der bunte Anzug weg und man steht da. Über Nacht tauchen Dinge auf. Und wir stehen plötzlich da und sind wie, in Englischen heißt das stripped. Wisst ihr, es ist einem alles heruntergerissen. Diese große Unsicherheit, die macht viele Menschen krank. Es sind Ängste. Was geschieht mit dem Geld? Wir können über Nacht vielleicht alles verlieren. Aber unsere Ängste, die verändern die Situation auch nicht. Und da ist die Frage, diese Ausrichtung, diese Positionierung wieder. Und da ich vom Heute reden wollte auch, stand ich so vor Jochams Bücherregal und hatte den Eindruck und bekam eine Schriftstelle, lies mal 2. Korinther 4. Und ich habe mir eine Bibel genommen, die ich noch nie gelesen habe. Es nennt sich die Volksbibel. Vielleicht kriegt er einen Schreck. Auf jeden Fall. Ich habe mir also die Volksbibel geschnappt und dachte, okay, Herr, schauen wir mal. Schauen wir das mal an. Also, ich kenne sie weiter nicht. Ich habe nur festgestellt, so manches ist ja ganz schön knackig, gell? Also, das kann man schlecht vorlesen. Aber ich kriegte einen Text, den ich vorlesen kann. Und er trifft das heute. Ich vermute, ihr kennt die auch nicht so, vielleicht vom Hören sagen, gell? Also, machen wir das Experiment. Ich lese aus 2. Korinther 4. Es dreht sich nicht um uns, wenn wir predigen, sondern alleine um Jesus Christus. Er ist der Chef. Wir wollen hiermit nur noch mal klar machen, dass wir uns für euch echt anstrengen, weil wir euch so tierisch lieb haben. Und dann weiter unten. So merkt jeder, dass alles Gute, was von uns kommt, eigentlich von Gott ausgeht. Alle wollen was von uns haben. Überall gibt es Probleme. Aber wir halten das aus. Wir wissen oft nicht mehr, wo es längs geht und geben trotzdem nicht auf. Menschen jagen uns. Aber Gott ist immer für uns da und beschützt uns. Wir werden fertig gemacht, aber wir rappeln uns wieder auf. Weil wir uns jeden Tag für Gott gerade machen, durchleben wir dasselbe, was Jesus auch durchlebt hat. Und dann hier weiter. Trotzdem werden wir nie aufhören, weiter Predigten über Gott zu halten. Wir sind nämlich genauso drauf wie einer von den Typen, die die Psalmen geschrieben haben. Der sagt ja, ich vertraue Gott, darum muss ich davon erzählen. Wir sind uns total sicher, dass Gott, genauso wie er Jesus aus dem Tod rausgeholt hat, uns da auch mal rausholen wird. Und dann werden wir alle zusammen bei Gott abhängen. Die ganzen ätzenden Sachen, die wir jetzt durchmachen müssen, ertragen wir für euch. Denn je mehr Leute anfangen, mit Jesus zu leben, desto fetter wird die Anzahl der Leute, die Gott dann laut Danke sagen und ihn groß rauskommen lassen. Halleluja. Darum sind wir nicht klein zu kriegen. Claro. Das Ganze geht nicht spurlos an uns vorüber. Aber wenn ich auch körperlich immer schwächer werde, wirkt das Leben, das ich jetzt in Gott habe, jeden Tag neu und erfrischend für mich. Die ganzen Probleme, die wir jetzt durchmachen müssen, werden ein Witz sein im Vergleich zu der ewig geilen Party, die wir mit Gott feiern werden. Darum lassen wir uns von den Sachen, die gerade ätzend laufen, nicht runterziehen. Wir sehen lieber nach vorne auf das, was vor uns liegt, auch wenn das noch weit entfernt scheint. Denn die ganzen Probleme werden bald vorbei sein, unsere Freude aber wird ewig anhalten. Amen. Das ist der Text der Volksbibel. Und ich möchte echt sagen, Gott war gnädig, er hat mir einen guten Text gegeben. Also, bin ich mir wirklich bewusst, Jesus ist mein Anfang? Jesus ist mein Ziel? Und wenn ich mir das Ziel, Jesus, mal genau anschaue, jetzt könnte eigentlich erst die Predigt kommen, wisst ihr? In ihm ist alle Schöpfung zusammengefasst. Alles. Das ganze Universum, alles. Er ist so ein Mensch und ein Gott der Fülle. Gott hat ihm alles gegeben. Der Vater hat ihm alles gegeben. Er ist die Macht und die Herrlichkeit. Er ist die Fülle. Er ist die Vergebung. Er ist unsere Erlösung. Er ist unser Heil. Er ist unsere Weisheit. Er ist es und sein Blut ist es, das uns wäscht. Alle Sünden sind weg, als hätten wir nicht gesündigt. Der uns so komplett reinigt, dass wir tatsächlich diese werdende neue Schöpfung sind. Wir sind ja auch am Werden, gell? Mit ihm ist alles möglich. Wir haben Heilung mit ihm. Wir müssen nur auch sagen und erkennen, es ist bei mir noch viel verbogen. Und das sag ich in meinem Alter noch genauso. Und habe so viel schon für mich beten lassen und Seminare gekriegt und selber gemacht. Und doch denke ich, Herr, bis ich wirklich so weit bin, dass nur noch deine Liebe in mir wohnt. Wow, da muss ich noch fest arbeiten. Denn ich sag euch, man kann sich noch so fromm fühlen. Es kommt eine Situation und plötzlich spürt ihr das, hier unten kommt dann so ein Krummeln hoch. Und dann ist man entsetzt, was da drin noch wohnt. Es kann jederzeit irgendwas hochkommen. Heutzutage habe ich ja schon gelernt, dann den Mund zu halten, gell? Aber ich weiß im tiefsten Herzen, dass auch heute noch wirklich nicht alles in Ordnung ist, hier tief in meinem Inneren oder in meinen Prägungen. Dass ich immer wieder sagen muss, Herr, weißt du, ich brauche ganz neu deinen Geist, ich brauche Umpolung. Computerspezialisten wissen das. Da kann man noch so schön gelöscht haben. Irgendein Spezialist, der holt dann wieder alte Sachen hervor. Und so passiert's bei uns auch. Und wenn wir diesen Jesus auch nur annähernd in seiner Fülle begreifen, in dieser barmherzigen Liebe begreifen, das Wort Gnade, das Wort Gnade, das hat einen Namen und das heißt Jesus. Und diese Gnade, die haben wir jeden Augenblick neu. Wir müssen nur erkennen, ich brauche sie und ich gehe nicht voran in Rechthaberei. Sobald wir denken, das ist doch mein Recht und mein Kampf und ich, und Herr, hilf mir, dass ich diesen Kampf gewinne. Ja, es gibt Dinge, die wir selber tun müssen. Aber wir haben alles in ihm. Und eure Schritte werden anders, eure Gedanken werden anders, wenn ihr wisst, ihr geht in Jesus. In jedem Schritt, in diesem Bewusstsein, Jesus ist in mir und ich in ihm. Euer Handeln wird anders. Und was euch früher gestört hat an der Nachbarin, dann kommt plötzlich Friede hinein und ihr denkt, ach ja, ja, die hat's auch schwer gehabt. Und ihr seht den Arbeitskollegen, der euch so unter Druck setzt. Und ihr habt dann die Gelassenheit, auch anders mit ihm zu reden. Wisst ihr, wenn wir diese Liebe Jesus in uns haben, das ist nicht nur so eine süße, sanfte Liebe, die einlullt. Es ist auch eine tiefe Ruhe, den anderen anzuschauen und zu sagen, du, wie geht's dir eigentlich? Ich sehe, du hast Not. Es bedrückt dich was. Wir werden verändert in sein Bild. Ich stehe hier nicht, um euch Stress zu machen. Ich muss werden wie Jesus. Das schaffen wir eh nicht. Es schaffen wir nicht. Aber er ist alles. Alle Barmherzigkeit, die sich danach sehnt, uns zu verändern. Und da sind wir natürlich bei diesem Sterben. Wir haben heute Abend mal gefeiert und es ist wahrhaftig eine Verkündigung. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung feiern wir, bis du kommst in Ewigkeit. Sind wir gestorben, ein für alle Mal? Oder ist der alte Mensch immer noch da? Er ist immer noch da. Zack, taucht er wieder auf. Es ist das alte Lied. Da gibt's 100 Predigten drüber. Aber wenn wir mit uns ehrlich sind, erkennen wir es immer wieder neu. Also heißt es, Herr, ein tägliches Sterben. Hilf mir. Es stirbt sich nicht leicht. Ich habe 3 alte Leute gepflegt, die oft gesagt haben, ich möchte sterben. Als es ums Sterben ging, wisst ihr, da kommt eine Endgültigkeit hinein, wo dann noch wieder ganz andere Gefühle hochkommen. Wir brauchen die Hilfe zum Sterben. Das ist meine alte Natur, ich brause auf, ich bin ungeduldig, ich bin halt temperamentvoll. Es sind faule Entschuldigungen. Und dazu können wir nur zu jemand gehen, der das verändern kann. Herr, hilf. Komm in die Situation hinein. Dieses tägliche Sterben, das übe ich gerade. Ja, ich gucke mich in meiner Wohnung um und denke, also Herr, ich könnte hier auch weggehen. Wisst ihr, ich habe zurzeit eine Phase, wo ich denke, es geht zu neuen Ufern. Dann schaue ich mich um und denke, okay, es ist schön, frei zu werden vom Alten. Ja, Gott ist unabhängig von unserem Alterszustand. Aber wir müssen uns erst innerlich davon frei machen. Die Dinge sind da, aber sie haben mich nicht. Sie besitzen mich nicht. Es hängt nicht mein Herz und meine Seele an den Dingen. Ich bin frei. Und das ist die Freiheit Jesu Christi. Frei zu sein. Das ist in einer Schattierung, da könnte man eine eigene Predigt drüber halten, über diese Freiheit, die wir haben in ihm. Insofern möchte ich euch auf die Offenbarung hinweisen, im letzten Kapitel, Kapitel 27. Da wird uns so schön gesagt, wen da dürstet, und wir sind alle bedürftig, der komme her zu mir und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Umsonst ist umsonst. Wir haben hier umsonst ihn empfangen durch das Brot, welches sein Fleisch darstellt. Wir haben ihn empfangen durch den Kelch und es ist ein Zeichen für sein Blut. Und die ganze Bibel ist voll, dass im Blut das Leben ist. Wir haben also Nahrung empfangen, wir haben Leben empfangen und wir bekommen das Wasser des Lebens, diesen Strom der Gnade. Also ich war heute so glücklich über die Lobpreislieder, die ihr ausgewählt habt. Es ist wirklich dieser Strom, Ströme des Regens, Strom des Lebens. Entscheidet euch, dass ihr schwimmt, dass ihr in die Freiheit kommt. Herr, lehre mich, so zu leben, dass ich in deiner Freiheit leben kann, in deiner Freiheit vorwärts gehen kann. Dass ich nicht begrenzt bin durch die Situation, durch die Kritik an den Missständen um mich herum. Und ich sag euch, wir haben immer Recht und Gründe zu kritisieren. Wir haben es immer. Und Kritik ist wie eine ätzende Säure. Da fällt ein Tröpfchen. Und man denkt, es ist ja nur ein Tröpfchen. Aber es ist etwas Ätzendes, was sich einbrennt, was uns verschmutzt, was uns wirklich vor Gott nicht akzeptabel macht. Und dafür brauchen wir diese Ströme lebendigen Wassers. Und wir brauchen ganz neu dieses Feuer, das uns im Inneren ergreift. Und da dürfen wir uns ausstrecken und sagen, Herr, lass dein Feuer fallen. Lass es alles wegbrennen. Lass es alles wegbrennen, was dich stört an mir, was mich hindert, ganz neu in dich verliebt zu sein. Und ich sag euch, wenn, und das kann jederzeit wieder passieren, streckt euch aus. Wenn ihr drum betet, Herr, ich möchte dich ganz neu lieben lernen, da kann eine Verliebtheit in Jesus in euch angezündet werden, die euch also wieder die Füße leicht macht, die euch wahrhafte Freude ins Herz gibt, die euch Frieden ins Herz gibt. Und alles ist eingeschlossen in dieser einen Person, unseren Herrn Jesus Christus. Und Vater, ich bete jetzt, dass dieses Lebenswasser wahrhaftig nicht nur heute Morgen hier durch deine Gegenwart fließt, sondern dass es ein Strom ist, den jeder mit nach Hause nimmt. Dass es neues Leben ist. Neue Fülle, neue Freude aus dir, Herr, entzünde unsere Herzen neu. Und wir danken dir, dass du das so gerne tust. Du bist ein Gott, der sich freut an seinen Kindern und der nur darauf wartet, uns überfließend zu segnen. Ja, ein Segen, der uns buchstäblich überrollt. Danke, Herr. Danke, Herr, dass das deine guten Gedanken mit uns sind. Amen.